Wir haben turbulente Wochen vor uns. Wenn diese unsägliche Seitenvor- oder Mitvorschlag von Trump zur Aussiedlung der Palästinenser in andere arabische Länder weitergehen sollte, das stärkt Hamas, das stärkt auch Hezbollah, das stärkt auch Iran, die dann in ihrer Narrative immer sagen, wir haben es euch immer gesagt, ja, na, es geht hier gar nicht um Zwei-Staaten-Lösung, es geht hier um die Vertreibung der Palästinenser, dann wird das die radikalen Kräfte in der Region stärken und das ist überhaupt nicht im Sinne der Gemäßigten, gerade unter den Palästinensern in Ägypten, Jordanien, unter unseren Partnern auch im Golf, dann kommen die zusätzlich unter Druck. Das ist überhaupt nicht in deren Sinne. Wenn aber Trump es mit seinem Politikstil tatsächlich schaffen sollte, alle aufzuwecken und die Europäer und die Golfaraber und bringen auch die palästinensische Autonomiebehörde mit und geben ihr auch einen Anteil mit der israelischen Regierung. Und jetzt sitzen wir zusammen wirklich bei so einer Wiederaufbaukonferenz Gaza in Kairo und nehmen alle auf dieser Reise mit. Und der Trump-Plan von 2020 für die israelisch-palästinensische Zwei-Staaten-Lösung ist unsere Guideline. Dann kann man auch politisch, diplomatisch was draus machen.
Welche geopolitischen Konsequenzen hätte eine US-Übernahme des Küstenstreifens? Welche politischen Motive stecken dahinter? Und welche Auswirkungen hätte das auf Israel, die Hamas und die Palästinenser? Mit Christian Hanelt, Nahostexperte der Bertelsmann Stiftung, spreche ich über die Hintergründe der Verhandlungen, internationale Reaktionen und Trumps Kalkül hinter diesem Vorstoß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zenit-Podcasts. Mein Name ist Josephine Herrmann. Steckt hinter diesem Plan ein konkretes Ziel oder handelt es sich um ein rein taktisches Kalkül? Um diese Fragen zu beantworten, spreche ich mit Christian Hanelt, einem der führenden Experten für die Beziehungen zwischen Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. Seit über 30 Jahren beobachtet und analysiert er die politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Entwicklungen in der Region. Er war bereits 1991 an der Nahostfriedenskonferenz von Madrid beteiligt und begleitet seither die geopolitischen Verflechtungen als Regionalexperte bei der Bertelsmann Stiftung. Gemeinsam analysieren wir die Dynamik zwischen den Konfliktparteien. Wie beeinflusst Trumps umstrittener Plan die laufenden Verhandlungen? Welche politischen Interessen prägen den Verlauf des Konflikts? Und was bedeutet das alles für eine mögliche langfristige, nachhaltige Friedenslösung? Ein Gespräch über Diplomatie, Machtinteressen und die Frage, wie sich der Nahe Osten in den kommenden Jahren entwickeln könnte. Lieber Christian, wie lässt sich die derzeitige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in den Kontext des Konflikts einordnen? Wo stehen wir?
Wir stehen an einer sehr schwierigen Wegmarkung. Von der ersten in die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens zwischen der Hamas und der israelischen Regierung. Die erste Phase ist ja sehr detailliert beschrieben worden. Wir sehen ja jede Woche die Freilassung der israelischen Geiseln, daraufhin die Freilassung palästinensischer Gefangener, Rückzug israelischer Militärs aus Teilen des Gazastreifens, dass die Hilfsgüter reinkommen. Das scheint alles nach dem Plan zu funktionieren. In der zweiten Phase geht es ja darum, und da sind eher die Eckpunkte noch unklar, dass eine dauerhafte Waffenruhe einsetzen sollte mit einem vollständigen israelischen Rückzug und dass alle lebenden Geiseln freigelassen werden. Und dann nach in der dritten Phase beginnt die Diskussion, nicht nur die Diskussion, eigentlich die Eckpunkte um die Frage des Wiederaufbaus des Gazastreifens. Das heißt, es geht jetzt quasi richtig in das Eingemachte. Welche Pfade werden beschritten für die politische, wirtschaftliche und Sicherheitsneuordnung des Gazastreifens. Und da sind ja eigentlich die Meinungen der Akteure, die wichtig sind in der Region, nicht nur Israel, die Palästinenser oder die Hamas, sondern auch die regionalen Mächte so unterschiedlich. Und dass Trump jetzt gerade mit seinen täglich neuen Vorschlägen ziemlich aufmischt, große Unruhe in die Region bringt, besonders in die arabischen Regierungen, bringt die sehr unter Zugzwang, bringt die sehr in Bedrängnis. Und das ist so die Situation, in der wir sind. Das heißt, auch der Kommunikationsstil, der Politikstil von US-Präsident Trump ist für alle in der Region sehr gewöhnungsbedürftig.
Du hast ja Trump gerade angesprochen. Er hat mit seinem Vorstoß, den Gazastreifen zu übernehmen und in eine sogenannte Riviera des Nahen Ostens, wie er sie nennt, zu verwandeln. Der Vorstoß hat natürlich für Aufsehen gesorgt. Welche Auswirkungen, würdest du sagen, könnte dieser Plan auf die fragile Waffenruhe und auf die Verhandlungen über die Geiseln haben?
Es gibt sehr unterschiedliche Szenarien, Josephine. Es kommt jetzt tatsächlich darauf an, wie diese Diskussion um die Zukunft des Gazastreifens aussieht. Mir kommt eigentlich als erstes ins Ohr, dass jüngst der ehemalige israelische General Yair Golan gesagt hat, Hamas gezielt militärisch zu entwaffnen, aber politisch-ideologisch kann man sie nur durch einen klaren politischen Fahrplan quasi besiegen. Und das, sagte er, ist ausgeblieben. Die Regierung Netanyahu hat sich nicht darum gekümmert. Das heißt, wir sind eigentlich alle irgendwo schockiert, wenn die israelischen Geiseln freigelassen werden, wie das inszeniert wird durch die Hamas-Kämpfer. Wie stark sind sie wirklich? Wie stark ist diese Propaganda? Denn kaum jemand kann sich vorstellen, dass es eine Sicherheitsarchitektur, eine Wiederaufbauorganisation und überhaupt eine politische Governance des Gazastreifens mit dem militärischen Flügel der Hamas geben kann. Das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen. Wer möchte denn da reingehen? Kannst du dir vorstellen, dass emiratische, saudische, katarische, ägyptische Polizisten, ja, oder auch amerikanische da dann arbeiten wollen, immer mit der Gefahr, dass es wieder Anschläge gibt? Also damit kommt diese ganze Komplexität plötzlich hervor. Und das kann schon auch den Ablauf des Gaza-Deals sprengen, je nachdem, wie sich der Vorschlag entwickelt. Was eher noch zu einer Schwierigkeit beiträgt, Josephine, ist, dass Trump eigentlich täglich durch seine öffentlichen Ankündigungen eigentlich die wichtigsten arabischen Partner der Amerikaner, Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien, Katar und die Emirate vor den Kopf stößt,
ja,
die ja eigentlich täglich, wirklich täglich Erklärungen rausgeben, nein, 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 wir sind gegen eine Aussiedlung der Palästinenser, wir sind gegen eine reine Bezahlung nur durch uns für den Wiederaufbau, wir sind für eine Zwei-Staaten-Lösung Israel-Palästina. Und Trump kommt jeden Tag mit einem Vorschlag oder verkündet öffentlich, das sind unsere Partner, helfen uns, die machen das, die bezahlen das, die nehmen die Palästinenser auf, ich organisiere das. Und das bringt die arabischen Regierungen so unter Zugzwang. Eigentlich haben die einen Plan, also diesen arabischen Visionsplan, der ja eigentlich für die Organisation des Gazastreifens schon lange vorgeschlagen hat, dass es eine Kombination gibt aus der palästinensischen Autonomiebehörde, die reformiert ist, zur Übernahme von Sicherheit und Politik im Gazastreifen gemeinsam mit arabischen Kräften und Unterstützung von UN und EU. Und eigentlich ist ja jetzt demnächst auch in Kairo eine Wiederaufbaukonferenz für Gaza geplant, richtig, unter Leitung der Ägypter mit der UNO.
Genau.
Und Trump will ja die UNO auch gar nicht haben und der EU, und die EU mag ja auch nicht. Schon da kommen wir auch transatlantisch in ganz schwierige Fahrwasser. Und die Tragik, finde ich, ist eigentlich, dass diese arabischen Staaten müssten jetzt, auch wenn sie unter Zugzwang geraten, ihren arabischen Friedensplan, den sie vor Monaten ja verabschiedet haben, nochmal anschauen, nochmal spezifizieren und sagen, Trump, wir haben hier schon einen Plan.
Mhm.
Lass uns den mit deinem kombinieren.
Du hast jetzt Ägypten und Katar angesprochen, zwei zentrale Akteure in der Vermittlung der Waffenruhe. Was sind denn eigentlich die strategischen Interessen dieser beiden Länder? Welche verfolgen sie? Und du hast jetzt gerade schon angesprochen, wie sie auf Trumps Vorschläge bezüglich des Gazastreifens reagiert haben. Aber was wollen sie eigentlich?
Also Josephine, eigentlich wollen alle arabischen Staaten, also nicht nur Ägypten und Katar, sondern wirklich auch die Emirate, Saudi-Arabien, und ich war ja am Golf kurz vor Weihnachten, sie wollen wirklich, dass dieser Israel-Palästina-Konflikt endlich geregelt wird. Sie wollen, sie sind auch froh übrigens, dass im Libanon die Hisbollah so durch die israelisches Militär an Macht und Einfluss verloren hat, militärisch wie politisch, dass Syrien quasi auch ins sunnitisch-westliche Lager jetzt gerutscht ist und dass Iran da zurückgedrängt wurde. Mhm. Dieses Interesse haben sie alle. Sie wollen keine Kriege in dieser Region, sie wollen keine Konflikte mehr in der Region. Sie brauchen alle Kraft und Geld und Zeit für den wirtschaftlichen Umbau ihrer Volkswirtschaften. Hin von einem reinen Ölexport zu einer digitalisierten, nachhaltigen, diversifizierten Wirtschaft. Da fließen die ganzen Anstrengungen rein. Nicht umsonst gibt es, leider habe ich die Zahlen nicht genau im Kopf, aber Katar, Emirate, Saudi-Arabien, alle haben einen Entwicklungsplan, sodass die Bevölkerung genau wissen, wo diese Länder hingehen.
Mhm.
Und den verfolgen sie. Und alleine wenn, und gerade die Saudi-Arabien, was nun ein Kernland in der Sache ist, und Ägypten sind da so stark unter Druck, wenn die Houthis, also diese Houthi-Milizen im Jemen, meinen, sie müssen ihre Legitimation erhöhen, indem sie Raketen auf Israel werfen, um zu zeigen, wir sind jetzt ja hier sehr pro-palästinensisch. Wenn die wieder anfangen sollten, Raketen nach Israel zu schicken, weil es im Gazastreifen wieder nicht funktioniert, weil es wieder Kämpfe gibt, denn es kann ja alles passieren, dann wird auch wieder keiner am Roten Meer Urlaub machen wollen, dann wird wieder keiner am Roten Meer investieren wollen und Saudi-Arabien, wie auch Ägypten, brauchen Investitionen, haben große Entwicklungsprojekte dort, wirtschaftliche Entwicklungsprojekte. Das heißt, sie haben ein Eigeninteresse, an der Schlichtung dieser Konflikte und Kriege mitzuwirken. Und alles dreht sich dann wieder um die Palästina-Frage. Was passiert mit Palästina? Und das ist eben nicht nur Gaza, das ist auch die Westbank, also das Westjordanland und Ostjerusalem. Hm. Einige gucken da intensiver drauf, wir gucken da weniger drauf. Aber es geht nicht nur um die Zukunft der Palästinenser im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland und in Ostjerusalem.
Es ergeben sich also ganz konkret diplomatische Herausforderungen, ne? Nachdem Trump diesen Plan in die Welt gesetzt hat.
Du glaubst gar nicht, was jetzt gerade los ist. Also wir werden jetzt in den nächsten 3 Wochen intensivste diplomatische Dinge erleben. Also heute Morgen wurde bekannt, also der ägyptische Präsident Sisi hat zum arabischen Gipfel nach Kairo eingeladen am 27. Februar. Der amerikanische Außenminister Rubio kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz. Danach fährt er in die Region, ne? Ägypten, also Israel, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Saudi-Arabien. Dann ist am 11. Februar ist der jordanische König, er ist jetzt als erster Araber, nachdem Netanyahu nun bei Trump gewesen ist, über Gaza gesprochen hat, ist jetzt quasi dann der jordanische König dort. Und dann eine Woche später kommt der ägyptische Präsident dahin. Mhm. Und die sind halt einfach in einer ganz schwierigen Situation. Und Trump wird sie direkt fragen, wir kennen ja seinen Politikstil, was habe ich denn bitte von euch? Ja. Und ihr bekommt hier Militärhilfe, ihr bekommt hier Wirtschaftshilfe von mir jedes Jahr, mehrere Milliarden Euro. Ich will, dass ihr mir im Gazastreifen Aufgaben und Arbeit abnehmt. Aussiedlung der Palästinenser oder was auch immer da auf sie zukommt, was er ihnen auftischt. Und sie sind alleine da zu schwach. Jordanien alleine gegen die USA. Ägypten alleine gegen die USA. Also wenn man mich gefragt hätte, ich hätte ihnen gesagt, sie hätten alle 5 wären mal gemeinsam zusammen zu Trump gefahren. Hm. Denn sie veröffentlichen ja gemeinsame Erklärung. Das hätte ich auch den Europäern gesagt. Ja, bildet ein gutes Team aus 3, 4, 5 europäischen Staats- und Regierungschefs. Und die sind jetzt für die transatlantischen Beziehungen verantwortlich, um einfach auch Stärke zu zeigen. Ja? Ja. Zu zeigen, die transatlantischen Beziehungen sind uns wichtig. Es gibt Probleme, ja, aber wir können sie gemeinsam lösen. Ja. Und da nicht einzeln hinzureisen und sich ausspielen zu lassen gegeneinander, weil das ist natürlich auch Trumps Politikstil. Nicht? Er kommt aus dieser Denke des Immobilienhändlers, wo es nur den Gewinner und den Verlierer gibt. Und wenn es 1:1 geht, dann ist das natürlich einfach, ist jeder in einer schwierigeren Situation, wenn er vor allen Dingen vorgibt, dass er der Stärkere im Raum ist.
Ja, klar. Lass uns mal den Riviera-Plan von Trump ein bisschen genauer angucken. Ja. Welche Idee steckt dahinter und wie realistisch ist dieses Konzept überhaupt?
Also vielleicht sollte man erst mal sagen, es gibt ja keine Planlosigkeit für den Gazastreifen. Es gibt bereits wirklich diverse palästinensische Expertinnen und Experten, die mit europäischer, auch deutscher Unterstützung, da spielt die Stiftung Wissenschaft und Politik zum Beispiel eine Rolle, die bereits Studien herausgegeben haben, wie man eben politisch, rechtsstaatlich, sicherheitspolitisch Aufbau, selbst Palästinenser geführt durchführen kann. Ja, so, das gibt es. Ja, so, die sind da. Und die arbeiten auch schon seit Monaten auch schon mit Israelis zusammen. Weil auch auf der israelischen Seite gibt es Expertinnen und Experten aus allen Bereichen, die auch ein Interesse haben, mit Palästinensern zusammen Pläne zu entwickeln, wie das ist. Das gibt es alles. So. Und es gibt diesen arabischen Friedensplan, von dem wir vorhin gesprochen haben, der explizit die Bereitschaft der arabischen Länder, die mit Israel kooperieren und mit den Amerikanern und uns eng verbündet sind, die sagen, unter den und den Bedingungen sind wir bereit, auch Wiederaufbaukräfte, es geht ja nicht nur um Geld, ja, Wiederaufbaukräfte zur Verfügung zu stellen. Und da brauchen sie Sicherheitsgarantien, ne? Gerade von Israel. Und keiner möchte mit Hamas-Kämpfern oder irgendwelchen anderen Milizen im Gazastreifen umgehen können. Da ist halt einfach Zeit verloren gegangen. Man hätte in den letzten anderthalb Jahren, aber Netanyahu hat sich aufgrund seiner Koalitionsarithmetik geweigert, sich intensiver damit auseinanderzusetzen, früher schon klären sollen, wer übernimmt denn politisch bitte den Gazastreifen. Ja? So. Ja. Die PA hat sich aufgrund ihrer Möglichkeiten vorbereitet, auch wenn da reformmäßig noch eine Menge zu tun ist. Gut, so, und da kommt dann jetzt Trumps Plan. Und das klingt halt so, als wenn es nur den gibt und der plötzlich wie aus dem Dings kommt. Also es gibt wohl einen amerikanischen Ökonomen an einer Washingtoner Universität, der sich eben halt die Gedanken gemacht hat. Und da hat man eben ohne den Konflikt seine Narrative und vor allem seine politischen und diplomatischen Sensitivitäten zu kennen. Gesagt, ja, das ist doch ein wunderbares Stück Land, was man wirtschaftlich super entwickeln kann, ja, was handelstechnisch gut verknüpft werden könnte und alles ist da zerstört. Lasst uns doch, ja, und der Wiederaufbau und der Schutt, alles, das kostet so viel Zeit und so viel Geld. Also wenn alle Kräfte gebündelt werden würden, hat ja die Weltbank schon gesagt und andere, würde es alleine 15 Jahre dauern, den Wiederaufbau von Gaza zu organisieren. Nach dem Krieg 2014 zwischen Hamas und Israel gab es ja auch Wiederaufbau und so. Wenn man das in dem Tempo machen würde, würde das jetzt 80 Jahre dauern, ja, um den wieder aufzubauen. Man muss sich mal die Dimension vorstellen. Ja. Und man muss sich vor allem die Kosten vorstellen, die das Ganze hat. Und wir sehen das ja auch bei uns in Deutschland, Europa. Die Geldtöpfe sind nicht endlich. Und auch für die Saudis und die Emiratis und Kataris, wo auch Trump immer sagt, ihr bezahlt, ihr seid ja so reich, aber bei denen ist das auch nicht endlich, weil die brauchen ihr Geld für ihre eigene Entwicklung. So, die UN ist klamm. Wenn die USA auch aussteigen und nichts finanzieren, hat auch die UN wieder weniger Ressourcen. Das heißt, auch alleine hier schon, wenn es eine Geberkonferenz geben sollte, ist nicht damit zu rechnen, dass genug Geld aufkommt. Und dann gibt es noch die Konkurrenz. Nicht nur Gaza und die Palästinensergebiete, Josephine, was vielleicht ungefähr 80 Milliarden Euro oder so kosten wird, alles zusammen. Ja, da gibt es ja viele Zahlen. Libanon, Wiederaufbauprogramm und Umbauprogramm, kostet richtig auch mindestens 10 Milliarden, wenn nicht mehr. So Syrien, ja, wer ist jetzt anders? Ne? Die Experten, die alle wiedergekommen sind und gesehen haben, diese riesigen Zerstörungen, 400 ja bis 500 Milliarden. Hm. Also sozusagen in dieser Region. Welche, und dann noch Sudan, diese ganze Konkurrenz um Wiederaufbau, für Befriedung. Wer soll das schultern? Das kann nur funktionieren, wenn alle an einem Strang ziehen. Und wenn Trump mit seinen Vorschlägen immer wieder aushakt und einfordert, ihm zu folgen in seinen Dingen, halte ich das für äußerst schwierig. Vielleicht macht es organisatorisch und administrativ Sinn, wenn man den ganzen Schutt in Gaza zusammenräumen und entsorgen muss und die ganzen Minen und Non-Explosive zu machen, die Palästinenser in Gazastreifen so zu gruppieren, dass sie davon nicht in Gefahr geraten. Mhm. So, da fehlt mir von der arabischen Seite, die jetzt so unter Druck gesetzt wird von Trump, der Gegenvorschlag, in dem sie sagen würden, Josephine, ja, weißt du, Trump, du hast doch vor 5 Jahren im Weißen Haus, genau vor 5 Jahren, deinen Deal of the Century, deinen israelisch-palästinensischen Zwei-Staaten-Lösungsplan im Weißen Haus feierlich unterzeichnet beim Beisein von Israels Premierminister Netanyahu. Wenn du in die Landkarten guckst, erinnerst du dich? Da hast du die Zwei-Staaten-Lösung so organisiert mit Landswap. Also wenn die Palästinenser in der Westbank Land verlieren, bekommen sie von Israel auf anderer Seite Land in Kompensation. So, und da ist vorgeschlagen, das Gebiet des Gazastreifens, wie wir es heute kennen, zu erweitern. So, und wenn man diese Grenzen festigt und sagt, das ist jetzt diese Zwei-Staaten-Lösung, dann kann man den erweiterten Teil des Gazastreifens, der sozusagen jetzt noch zu Israel gehört, aber dann zu einem zukünftigen Palästinastaat gehören würde, so entwickeln, dass die Palästinenser, die jetzt da in den ganzen Flüchtlingszelten und rumirren im Gazastreifen, dort erstmal eine Heimat haben. Und dann kann dann sozusagen der andere Teil des in Anführungsstrichen alten Gazastreifens neu aufgebaut werden. Dann hätte man keine Vertreibung, keine Aussiedlung, keine Narrative einer neuen Nakba, sondern dann sind die Palästinenser in ihrer Heimat Gaza, die eben erweitert wird auf israelischem Grund, weil die Israelis werden aufgrund von Siedlungen in dem Westjordanland nach dem Trump-Verfahren Plan von 2020 eine Landkompensation bekommen. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man diese Idee von Trump organisatorisch, ne, wenn man das wieder aufbauen will, da Platz bräuchte.
Jetzt also noch mal ganz kurz zusammenfassend. Für wie realistisch hältst du Trumps Riviera-Vorschlag?
Also es wird was mit dem Gazastreifen passieren. Und vielleicht ist Trump das tatsächlich ehrlich. Der sieht da eine wunderbare Immobilie. Und wenn man das alles so wegräumen würde und schön wieder aufbauen würde und dann bekommen einen Teil die Kataris und die Emiratis und die Saudis und er. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, er will schon in die Richtung, aber er will jetzt wirklich die ganzen potenziellen Geldgeber unter Druck setzen und schauen einfach, was jetzt passiert. Er wird nur Nein mit Blick auf internationales Recht, UN-Resolutionen und so weiter, wird er nicht viel geben. Dem muss man richtig jetzt praktisch was dagegen setzen.
Übrigens, weil du die Immobiliengeschichte nochmal ansprichst, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner hat im Februar 2024 bei einer Veranstaltung in Harvard gesagt, hast du vielleicht auch gehört, und da kommt er natürlich mit seinem Hintergrund aus der Immobilienwelt und sagt, die Gazastreifengrundstücke am Wasser könnten sehr wertvoll sein, wenn sich die Menschen darauf konzentrieren würden, Lebensgrundlagen aufzubauen. Und das Ganze, dieser Streit, sei eigentlich nichts anderes als ein Immobilienstreit zwischen Israelis und Palästinensern.
Ich würde mich auf die Diskussion jetzt gar nicht einlassen. Also wenn ich bin in der Betrachtung des Israel-Palästina-Konfliktes, stehe ich sozusagen im Beobachtungswinkel meiner israelischen und palästinensischen Freunde, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, zusammen an Aussöhnung arbeiten, an Versöhnung arbeiten, an Zwei-Staaten-Lösung arbeiten. Wenn wir jetzt uns nochmal auf so einer Ebene den Israel-Palästina-Konflikt angucken, zwei Völker streiten um dasselbe Land, es gibt UN-Resolutionen, die eine Zwei-Staaten-Lösung aufnehmen. Also welche Szenarien haben wir denn? Es gibt die Zwei-Staaten-Lösung, es gibt aber auch die Ein-Staaten-Lösung. Ja. So, das heißt eben entweder gleiche Rechte oder gleiche Pflichten. So. Dann gibt es aber unterschiedliche Stadien von Status quo. Entweder so, wie das jetzt ist, mit der weiteren Gefahr, dass es mal wieder explodiert, dass Hamas stärker wird, dass die radikalen israelischen Siedler weiterhin vorgehen. Also so eine Art von gefährlichem Status quo in unterschiedlichen Variationen. So in unterschiedlichen Variationen. Und eben diese Form von Konfrontation. Oder aber, was ja einige im rechten Kontext der israelischen Regierung und des politischen Spektrums immer auch mal wieder sagen, die Zwei-Staaten-Lösung gibt es doch schon. Jordanien ist doch Palästina. So. Und das kommt jetzt natürlich auch wieder hoch in den Blick. Und das macht auch Jordanien so furchtbar nervös. Denn jede Veränderung der sozialen und demografischen Organisation Jordaniens wird also je mehr Palästinenser es in Jordanien geben würde und je kleiner der Anteil der Jordanier ist mit ihren Stämmen und die auch sozusagen das militärische und das politische System Jordaniens tragen mit dem haschimitischen König, in eine gefährliche Schieflage kommen. Ja? Und schon Arafat hat ja versucht, 1970 war das, glaube ich, da in einem Coup den sozusagen das Königreich zu stürzen. Das ist natürlich den Jordanien im Rückhalt. Und im Prinzip war Jordanien immer so ein wichtiger Pufferstaat für die USA, auch gerade für Israel. Ja. So eine Art geografische Sicherheitstiefe, auch mit Blick auf Iran. Und wenn man jetzt eben so einen wichtigen Sicherheitsanker in Bedrängnis bringt, dann steht der jordanische König und die politische Elite dort eben. Was machen wir, ja? So, sie waren jetzt ja schon letzte Woche in Brüssel, haben also die Partnerschaft mit der EU. Jordanien ist ein wichtiges Land in der europäischen Nachbarschaftspolitik und haben sich sozusagen wirtschaftliche und finanzielle Rückendeckung aus der EU geholt. Aber auch da sieht man, die EU kann den Finanzbeitrag für Jordanien gar nicht so viel erhöhen, wenn die USA jedes Jahr 1,5 Milliarden an Jordanien geben. Wo soll das aus der EU noch herkommen? Ja. Und dann kann es auch sein, dass dann eben solche stark westlich orientierten und verknüpften Länder dann eben auf Russland oder China zugehen, um zu sagen, wir können uns nicht mehr auf... Also die Europäer ist begrenzt in ihrer Partnerschaft und Unterstützung. Die Amerikaner sind unberechenbar mit dem Trump. Dann gehen sie nach China oder nach Russland, um zu schauen, ob sie da eine Rückendeckung bekommen, um ihre, um ihre finanzielle Sicherheit auf breitere Füße zu stellen. Das muss man in dieser geopolitischen Ordnung mit beachten. Mhm. Wenn Trump seine engsten arabischen Verbündeten vor den Kopf stößt, und wir wissen jetzt nicht, wie sich das entwickelt, vielleicht einigen sie sich gemeinsam auf einen Plan, dann bekommen China und Russland wieder Möglichkeiten, ihre politische Präsenz in der Nahostregion zu stärken, was eigentlich nicht in unserem Interesse liegt, auch nicht in unserem europäischen.
Trumps Vorschlag hat also möglicherweise langfristige geopolitische Implikationen, kann man sagen. Wir haben jetzt über Jordanien gesprochen. Wie könnte dieser Vorschlag die Beziehung zwischen Israel und anderen Ländern, wie zum Beispiel auch Ägypten, beeinflussen?
Also wenn die Debatte um den Gaza-Plan sich weiter zuspitzt auf die Frage der Aussiedlung der Palästinenser in andere arabische Länder und dass die Debatte um die Zukunft von Israel und Palästina dominiert und in eine starke negative Intonation kommt, dann werden die Beziehungen Israel zu seinen Nachbarn noch stärker belastet. Das hat ja der Krieg ja selbst schon, die Art der israelischen Kriegsführung hat ja schon die Beziehung Israels zu ihren Friedenspartnern Ägypten und Jordanien, aber auch zu den Partnern im sogenannten Kontext der Abraham Accords, also auch zu Emiraten und Bahrain und Marokko und Sudan, schon belastet. Die haben alle diese Grundsatzverträge nicht mit Israel gekündigt, aber sie haben sozusagen ihre Beziehungen runtergefahren. Und wenn die Frage ist wirklich wieder so, wie stark bekommt er Rückendeckung aus der arabischen Welt für Verhandlungen mit Trump? Und am Ende kommt alles auf Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist der Key in der ganzen Sache. Die halten den Schlüssel in der Hand, weil es ist das Interesse von Netanyahu, aber auch Trump, dass es eine offizielle israelisch-saudische Kooperation gibt, dass sozusagen die Art der Abraham Accords sich auch eben auf Saudi-Arabien auswirken soll.
Warum, da kann ich gleich mal einhaken, bitte. Warum ist das Trump eigentlich so wichtig?
Trump ist wichtig, sozusagen die wirtschaftlich und finanziell fortschrittlichen Länder in der Nahostregion miteinander zu verbünden und sie an die USA anzuknüpfen. Man darf hier vergessen, die USA hat mit Israel, interessanterweise mit Israel, palästinensischen Gebieten und auch mit Jordanien ein Freihandelszonenabkommen. Die USA haben Freihandelszonenabkommen auch mit einzelnen anderen arabischen Ländern, die miteinander zu verknüpfen, sozusagen auch von ihnen einzufordern, dass sie in den USA investieren. Und dass sie quasi, das ist das Interesse von Netanyahu und Trump, aber nicht das Interesse zum Beispiel der Saudis und der Emiratis und der Kataris, so eine Art Militärallianz oder Sicherheitsallianz gegen den iranischen Einfluss zu bilden. Ja? Auch die Staaten am Golf wollen den iranischen Einfluss und die Gefahr, die vom iranischen Atom- und Raketenprogramm ausgehen, auch zurückdrängen. Aber sie wollen das nicht mehr, sie wollen das nicht über Konflikt und Kriege lösen, sondern sie wollen das über Diplomatie lösen. Ja? Und da wissen wir nicht, welchen Ansatz die Trump-Administration führt, jetzt auch mit der iranischen Führung. Aber da sieht man, wie auch jetzt sozusagen die Frage Iran auch wieder mit in die Diskussion sich einfügt. Und was wir nicht verstehen, Trump scheint auch die Beziehungen zu seinen erdölexportierenden und gasexportierenden Freunden in der Golfregion zu belasten mit seinem Drill, Baby Drill. Das heißt, er will, dass die USA auf dem Weltmarkt mehr Erdöl und LNG-Gas verkaufen. Das ist nochmal klar geworden, weil er hat sich vor einigen Tagen mit dem japanischen Premierminister getroffen, hat ihn unter Druck gesetzt. Japan investiert jetzt Milliarden in den USA, das will er ja. Und sie kaufen amerikanisches Erdöl und LNG aus Alaska. So. Was bedeutet, dass sie dann wiederum weniger aus der Golfregion einkaufen werden. So, also von seinen Verbündeten dort.
Ja. Richtig.
So. Das heißt, es findet jetzt nicht nur diese schwierige politische Gemengelage im Nahen Osten statt mit dem Gaza-Konflikt und Libanon und Syrien, sondern wir haben jetzt parallel auch noch eine Umwälzung der Energiemärkte, die sich andeuten. So. Und er hat auch schon Taiwan und Südkorea gesagt, ich möchte auch, dass ihr mehr Gas und Öl kauft. Heißt das jetzt, dass damit eben Saudi-Arabien, Emirate, Katar nach Asien weniger Erdöl und Erdgas verkaufen können. Der Preis wird runtergehen. Das hat wiederum Auswirkungen, dass dann leider grüne Energie teurer wird, was nicht in unserem Interesse ist, denn der Klimawandel ist ja da und die Erderwärmung. Und wird es da eine größere Konkurrenz geben? Ja, gut, für, es ist gut, wenn Russland bei seinen illegalen Erdölverkäufen nicht so viel einnehmen kann. Ja, und Iran wird auch weniger einnehmen können. Aber da wird sich eine neue Konfrontationsfront aufbauen, gerade zwischen Saudi-Arabien und den USA. Und der Kronprinz hat ja schon eigentlich gleich am Anfang gesagt, ich investiere viele Milliarden Euro bei dir in den USA. Und er bekommt von Trump die Aufforderung, den Gazastreifen wieder aufzubauen, die Palästinenser aufzunehmen. Netanyahu sagt noch nebenbei, mach doch den Palästinenserstaat bei dir, du hast doch Wüste und Land. So, da wird alles auf den Kopf gestellt, ja. Und man kann hoffen, ich meine, die Europäer haben viel weniger Einfluss als Trump, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt, dass internationales Recht, dass Diplomatie wieder eine stärkere Rolle spielt, um das Ganze aufzubauen. Denn am Ende des Tages wollen alle, dass der Gazastreifen wieder aufgebaut wird. Da wollen alle, dass es eine Lösung des Israel-Palästina-Konfliktes gibt.
Ja, du hast jetzt vorrangig die wirtschaftliche Komponente angeschaut. Was man jetzt, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist natürlich, dass da auch noch ein anderes Kalkül dahinter zu stecken scheint. Sollte Saudi-Arabien Frieden mit Israel schließen, würde Trump mitunter der Friedensnobelpreis winken.
Ja, das ist interessant, was du sagst, Josephine, weil in einer der letzten Pressekonferenzen der letzten Tage hat er auch wieder gesagt, dass er eigentlich ja schon den Friedensnobelpreis längst verdient hätte. Ich glaube, das Friedensnobelpreiskomitee wird ihm keinen Friedensnobelpreis geben für eine israelisch-saudische Normalisierung, bei der die Palästinenser ausgeschlossen werden, so wie das bei den anderen Abraham Accords gewesen ist. Mhm. Ich glaube, die Frage, der Elefant im Raum, was passiert mit den Palästinensern, wie ist das israelisch-palästinensische Verhältnis, ist zu groß, als dass es eine israelisch-saudische Normalisierung geben kann, die feierlich in Washington befeiert wird. Ich kann mir das nicht vorstellen. Die saudische Führung hat sich auch in den letzten Monaten und jeden Tag kommt eine scharfe Erklärung aus Riad, die Zwei-Staaten-Lösung einfordert, ein Ende des Konflikts einfordert. Ich kann mir schwer vorstellen, dass der saudische Kronprinz jetzt in die USA fährt und Trump sagt, ja, du bekommst eine 600 Milliarden Investitionen, bitte hilf mir beim Aufbau eines Nuklearprogramms, gib den Sicherheitsschirm für Saudi-Arabien, so wie du es für Japan und Südkorea machst. Ich nehme die Palästinenser auf, aus dem Gazastreifen und ich sichere die Finanzierung des Wiederaufbaus in Gaza. Diese Komponenten, die so dem Trump vorschweben, kann ich mir schwer vorstellen, dass Mohammed bin Salman sich das leisten kann. Saudi-Arabien ist quasi die Mutter des arabischen Friedensplans. Saudi-Arabien ist als Hüterin der heiligen Stätten in Mekka und Medina schon auch, wirft ein Auge darauf, wie muslimische Gesamtinteressen in der Welt aufgefasst werden. Und darauf schauen sie schon ein wenig. Und ich hätte dem jordanischen König gesagt, er sollte den Sisi und den Mohammed bin Salman und Mohammed bin Zayed aus den Emiraten und den Emir von Katar gemeinsam mitnehmen. Und sie wären gemeinsam bei Trump aufgetreten, anstatt einer nach dem anderen.
Lass uns noch mal auf die Politik Israels schauen.
Bitte, ja.
Welche Auswirkungen hat die politische Instabilität, die wir mittlerweile in Israel haben, insbesondere der Einfluss ultrarechter Koalitionspartner auf die Fortführung der Waffenruhe und die Umsetzung von Trumps Plan?
Also Netanyahu hat ja auch immer noch mit seiner Anklage zu kämpfen. Ja, durch sein Amt hat er noch Immunität. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Israel ist die ganze Konzentration auf die Befreiung der Geiseln und wirklich ein Großteil der Israelis hat Sorge, dass durch diese ganze Debatte um die Aussiedlung der Palästinenser und den Gazastreifen den Gaza-Deal gefährdet und dass dann eben nicht die anderen Geiseln auch noch freigelassen werden. Das ist wirklich real, das ist eine große Sorge in Israel. Also Netanyahu braucht seine Koalition mit den rechten ultranationalen und ultranationalistischen und religiösen Kräften. Und da sind eben tatsächlich einige, die den Gaza-Plan von Trump so verstehen, dass es die sogenannte, in Anführungsstrichen, freiwillige Migration der Palästinenser aus Gaza gibt. Und dass das im Prinzip sozusagen eine anders geartete Vorschlag ist der Neubesiedlung oder Wiederbesiedlung des Gazastreifens durch israelische Siedler. Das hält sozusagen oder das beschwingt auch die radikalen Gruppierungen, auch gerade unter den Siedlerbewegungen, weiter illegal gegen die Palästinenser und gewalttätig gegen die Palästinenser im Westjordanland auch vorzugehen. Aber Netanyahu merkt schon, dass jetzt die zweite Phase des Gazastreifens, jetzt kommt die ganze Frage, wie der organisiert werden soll, dass er Druck hat aus Teilen seiner Regierung, die sagt, aber mit der Hamas in Gaza geht nicht, die müssen da weg. Deswegen hat er jetzt auch schon gesagt, die müssen ins Exil. Und wie das organisiert werden soll, wissen wir nicht, da wir eben auch nicht wissen, wie stark die wirklich sind. Ich weiß es nicht, vielleicht weiß das einer unserer Hörer und kann uns das im Nachhinein sagen, aber wie stark sind sie wirklich militärisch und politisch? Ist das nur Show oder haben die wirklich irgendwo wieder so ein Netzwerk aufgebaut, mit dem sie den Gazastreifen beherrschen oder Teile des Gazastreifens beherrschen? Das alleine, das ist schon total schwierig. Da fällt eben wieder auf die Füße, dass die Regierung Netanyahu nicht frühzeitig, schon vor über einem Jahr, gemeinsam mit den Europäern, den Amerikanern, den Arabern, die bereit waren, die PA zu ändern, dass sie das übernehmen kann. Das ist wie so ein Vakuum jetzt. Ja. Das fällt uns wieder auf die Füße.
Ja, ja.
So läuft das dann doch, um irgendwo alles zu organisieren, darauf hinaus, dass das israelische Militär wieder zurückgeht und für Sicherheit sorgt, damit die Hilfslieferungen reinkommen. Wer soll das tun? Soldaten will er ja nicht schicken, hat Trump ja schon gesagt. Aber alleine die Frage ist dann ja, wenn der Deal sich weiterentwickelt und auch bleibt, wer sorgt denn dafür, dass die ganze Verteilung alles so funktioniert im Gazastreifen? Wer macht das eigentlich? Wer sorgt dafür, dass es keine Gangs gibt, die das tun?
Ja, das ist
und wenn es die
Frage.
Gangs tun, wie das ja jetzt der Fall ist, ja, und dass da sozusagen Gebühren eingefordert werden, die dann irgendwo vielleicht beim palästinensischen Dschihad landen oder bei Hamas-Teilen landen, wer will die denn wieder entmachten? Wer will das denn tun? Ich habe auch keine leichte Antwort darauf. Aber das zeigt uns, wie weit das noch hin ist, bis zu den Glitzer-Hochhäusern, die da stehen sollen, die Trump sich vorstellt.
Was würdest du denn sagen? Glaubst du, dass die derzeitige Waffenruhe langfristig halten kann? Oder glaubst du eher, dass es eine kurzfristige
sie kann sich ja nur langfristig halten, wenn klar ist, wie der Einstieg ist in die administrative, politische und wirtschaftliche Organisation des Gazastreifens. Und die Regelung für Westbank und Ostjerusalem. Wir merken, wie eng das miteinander verknüpft. Ich glaube, man kann das nicht säkulär bearbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU zum Beispiel über humanitäre Hilfe hinaus, die macht ja gerade drei vorsichtige Sachen. Also humanitäre Hilfe, dann die Reform der PA auch finanziell zu unterstützen und zu sagen, okay, wir sind bereit, unsere Grenzkontrollmission zwischen Ägypten und den Gazastreifen zu reaktivieren. Dazu sind wir bereit. Dass die EU alleine mit welchen Kräften denn sich engagieren will, wenn es so viele Unbekannte gibt. Wer will das machen? Die Saudis und die Kataris und die... Also vielleicht sind die Kataris noch am ersten bereit, weil sie diejenigen sind, die die engsten Beziehungen zu Hamas haben. Aber ich habe das auch gehört, auch in den Emiraten und in Saudi-Arabien, wenn da nicht die Sicherheit hergestellt ist und wenn es da nicht eine palästinensische Autonomiebehörde gibt, die mit ihrer Unterstützung da für den politischen und wirtschaftlichen Neuanfang sorgen werden, die vielleicht ein bisschen Geld geben, aber mehr auch nicht.
Lass uns mal in einem Fazit die Perspektiven für die Region probieren zu skizzieren. Wenn wir uns die politische Landschaft anschauen, welche Auswirkungen könnte Trumps Plan in der Region haben? Welche Hoffnungen und welche Ängste gibt es in Israel, aber auch zum Beispiel auf Seiten der palästinensischen Autonomiebehörde in Bezug auf diesen Schritt?
Wir haben turbulente Wochen vor uns. Wenn diese unsägliche Seitenvor- oder Mitvorschlag von Trump zur Aussiedlung der Palästinenser in andere arabische Länder weitergehen sollte, das stärkt Hamas, das stärkt auch Hezbollah, das stärkt auch Iran, die dann in ihrer Narrative immer sagen, wir haben es euch immer gesagt, ja, na, es geht hier gar nicht um Zwei-Staaten-Lösung, es geht hier um die Vertreibung der Palästinenser, dann wird das die radikalen Kräfte der Region stärken und das ist überhaupt nicht im Sinne der Gemäßigten, gerade unter den Palästinensern, Ägyptern, Jordanien, unter unseren Partnern, auch im Golf, dann kommen die zusätzlich unter Druck. Das ist überhaupt nicht in deren Sinne. Wenn aber Trump ist mit seinem Politikstil tatsächlich schaffen sollte, alle aufzuwecken und die Europäer und die Golfaraber und bringen auch die palästinensische Autonomiebehörde mit und geben ihr auch einen Anteil mit der israelischen Regierung. Und jetzt sitzen wir zusammen wirklich bei so einer Wiederaufbaukonferenz Gaza in Kairo und nehmen alle auf dieser Reise mit. Und der Trump-Plan von 2020 für die israelisch-palästinensische Zwei-Staaten-Lösung ist unsere Guideline. Dann kann man auch politisch, diplomatisch was draus machen. Das bedeutet aber auch, und jetzt gucken wir mal auf uns, dass wir in Europa uns unsere Außenpolitikfähigkeit auf starke Füße stellen sollen. Ja, wir haben.
Was bedeutet das?
Das bedeutet konkret, dass wie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas auf der EU-Botschafterkonferenz vor wenigen Tagen gesagt hat, wir sind 27 Mitgliedstaaten, ich habe 27 Kommissare, wir brauchen Beziehungen in alle Welt und gerade in unserer Nachbarschaft, nicht nur in der östlichen, mit dem Krieg in der Ukraine und den Konflikten im Kaukasus und auf dem Westbalkan, sondern eben halt auch in Nahost- und Nordafrika, wo wir alleine 9 große Konflikte und Kriege haben und nicht nur Israel-Palästina. Lasst es uns aufteilen in den Mitgliedstaaten und mehrere bestimmen, die sich um einen Konflikt im Auftrage der EU gemeinsam kümmern. Ja, und das ist für Israel-Palästina nun besonders schwierig und da muss die EU ihre Hausaufgaben machen. Da haben wir eine Bandbreite von Ansichten zwischen den Mitgliedstaaten, zwischen Irland auf der einen Seite, die für die Anerkennung des palästinensischen Staates jetzt schon sind, bis Tschechien auf der anderen Seite, die da völlig dagegen sind und sagen, erstmal muss Israel mit den Palästinensern so verhandeln und dann werden wir das tun. Das ist die Aufgabe von Frau Kallas, das zu überbrücken und da eine Troika oder 4 Länder auszuwählen, die in der Lage sind, die EU da auch so zu vertreten, dass sie respektiert wird. Und vielleicht muss sie als allererstes eine gute Gruppe bilden von EU-Staaten, die Frau von der Leyen darin unterstützt, mit Trump zu verhandeln. Weil Trump versteht die EU nicht, ja, aber Handelskonflikte muss man mit der EU als mit der Kommission gemeinsam besprechen, weil die Kommission ist in charge Handel. Und da kann es sein, dass sie große Unterstützung der Mitgliedstaaten haben muss. Also wenn wir unsere Außenpolitik herstellen müssen, unsere wirtschaftliche Resilienz herstellen müssen, dann können wir da auch eine Rolle spielen. Denn am Ende ist es geografisch so, auch wenn Herr Trump den Gazastreifen da irgendwie mit Unterstützung im positiven Sinne mit den Palästinensern vielleicht aufbauen sollte, es ist unsere direkte Nachbarschaft. Und da müssen und wollen wir eine konstruktive Rolle spielen.
In Deutschland sind in 2 Wochen Bundestagswahlen. Was erwartest du von der nächsten Bundesregierung, insbesondere vom nächsten Außenminister, von der nächsten Außenministerin?
Die Unterstützung von Frau Kaja Kallas bei der Stärkung der europäischen Außenpolitikfähigkeit, in dem Sinne, wie wir das gerade skizziert haben, dass die EU-Mitgliedstaaten das Konzept Team Europe nutzen und sich die Konflikte in ihrer Verantwortung so aufteilen, dass wir sichtbarer werden, dass wir effektiver werden und nicht nur zum Beispiel mit Blick auf Israel, Palästina überall nett von Zwei-Staaten-Lösung reden, aber praktisch nichts tun. Und die EU-Kommissarin für das Mittelmeer und den Nahen Osten zu unterstützen. Denn es gibt eine, also die EU hat die Region Nahost und Nordafrika hoch auf ihre Agenda gesetzt, neben der Ukraine. Und die Kommissarin braucht auch Unterstützung durch die Mitgliedstaaten und darf da nicht alleine im Regen stehen bleiben. Das ist eine zentrale Aufgabe der neuen Bundesregierung, die europäische Außenpolitikfähigkeit zu stärken. Und wir müssen die europäische wirtschaftliche Innovationskraft stärken. Denn man sieht ja in den Kategorien, in denen Trump denkt, es geht ihm um Wirtschaftsmacht. Ja? Und wenn wir unsere eigenen Wirtschaftskräfte sehen, das ist total wichtig. Und was ich erwarte, Josephine, und wir werden das im Sommer wieder merken, Wassermangel, Hitzestress um den gesamten Mittelmeerraum in Nahost und Nordafrika. Wir müssen dringend Kooperationsprojekte als Europäer mit Nahost und Nordafrika in Sachen alternative Energiegewinnung, nachhaltiges Wirtschaften ausbauen, ja? Damit dort Arbeitsplätze geschaffen werden können. Da gibt es eine andere demografische Situation als bei uns. Deswegen ist es auch in unserem Interesse, die Kriege zu beenden, die Konflikte zu beenden, damit man auf dem Feld das vorantreiben kann. Und unsere wichtigsten Partner sind da die reichen Golfstaaten, Saudi-Arabien, Emirate, Katar, Bahrain, Kuwait, Oman. Und die wollen ihre strategischen Beziehungen zur EU ausbauen. Und das sind zurzeit von den Nachbarregionen, die wir haben, die, mit denen uns die meisten politischen Dinge teilen. Das heißt, diese strategische Partnerschaft zu stärken, würde ich der neuen Außenministerin und dem neuen Außenminister mit auf den Wunschzettel schreiben.
Christian, abschließend in Bezug auf eine nachhaltige Friedenslösung im Nahen Osten. Was gibt dir Hoffnung?
Oh, ja, was mir Hoffnung gibt, ist, und da tut die EU wirklich was Kluges. Und da ist sie richtig hinterher. Es gibt wirklich bei all Krieg und Konflikt, über den wir heute gesprochen haben, es gibt viele israelisch-palästinensische Kooperationsprojekte, Netzwerke, die sich für jegliche Form von Aussöhnung, Verständigung und Zwei-Staaten-Lösung oder irgendwelche Form von Konföderation einsetzen, in ihren Gesellschaften wirken, auch wenn sie vielleicht noch nicht so viel Wirkungskraft haben, wie wir uns das wünschten, sie alle zu unterstützen, damit ein oder zwei Ideen durchgreifen. Das wäre klug. Und ich wünschte mir, dass wirklich einflussreiche europäische und arabische Politiker in Kürze jetzt in der Lage sind, Herrn Trump an seinen Nahostfriedensplan von vor 5 Jahren zu erinnern und zu sagen, da sind viele positive Punkte drin. Du hast hier eine Zwei-Staaten-Lösung mal aufgeschrieben und feierlich initiiert. Lass uns darauf bauen, ja, dann wird auch dein Gaza-Plan funktionieren. Dann bleiben die Palästinenser da in ihrer Heimat, wo sie sind. Und dann wird er auch funktionieren mit dem, wo sie stehen und bleiben und wohnen.
Christian, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise.
Ich danke für den Gedankenaustausch und ich freue mich auf das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer.
Vielen, vielen Dank.
Gern geschehen.
Das war eine neue Folge unseres Zenit-Podcasts. Schreibt uns gerne, wie ihr die Episode findet, was ihr denkt. Abonniert uns, lasst eine Bewertung da, teilt gerne auch den Podcast und markiert uns. Und dann hören wir uns bald wieder. Danke und bis bald.